Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Liebe Freunde des anspruchsvollen Gesprächs, hier sind wir wieder, eure Supernasen. Und ich melde mich, Leute, umgeben von frischer Luft aus Hamburg. In meiner Küche summt das neue Tiefkühlgerät, der neue Tiefkühlschrank. Birgit kann endlich wieder Vorräte anlegen. Es ist eine wahre Freude.
Bei uns war es relativ ereignislos, was passiert ist. Unser Tiefkühlgerät geht. Wir sind gerade natürlich dabei, unsere Sachen so langsam zu packen in Richtung München, aber das hat ja alles noch Zeit. Wir sind nicht auf der Flucht.
Aha, okay. Sag mal, hier seid ihr von irgendwelchen Unwettern erwischt worden? Da Karlsruhe war ja vor 14 Tagen die Hölle los.
Ich sehe das auch im Fernsehen und höre das in SWR 3, aber es ist bei uns bisher, Gott sei Dank, in Baden-Baden relativ ruhig geblieben. Es gab kaum Gewitter und es ist wahnsinnig heiß, aber es ist nichts, was einem Angst machen müsste. Ich weiß ja, was es bedeutet, wenn man sein Heim verliert. Mir ist ja mal die Mühle abgebrannt in Malibu. Das ist was ganz anderes. Diese Feuer in Malibu haben nichts mit dem Wasser zu tun, mit dem wir jetzt immer konfrontiert werden. Aber es ist schon ein Hammer. Ich kann mir das auch nur im Rande vorstellen, wenn es so ist, dass du quasi in deine Garage rein willst und das Auto steht unter Wasser oder deine ganze Straße ist in einen Fluss verwandelt. Das ist schon extrem.
Ja, ich stelle mir das ganz schlimm vor. Wir haben hier ja eine Hausgemeinschaft. Wir sind ja zu viert hier bei uns in der Anlage. Und wir denken tatsächlich jetzt drüber nach, weil das ja auch in Hamburg andauert. Du siehst plötzlich einen Stadtteil, das ist gar nicht weit weg. Und da schwimmen die Autos in der Straße und du denkst, oh, das ist ja von mir 5 Minuten. Haben wir jetzt drüber nachgedacht, ob wir vielleicht in unsere Keller wasserdichte Türen einbauen. Glaube ich, mindestens beim Heizungskeller sinnvoll wäre. Aber auch sonst hast du ja keinen Bock, wenn deine Keller absaufen alle. Von daher werden wir das bei der nächsten Eigentümerversammlung besprechen. Ich bin dafür. Das kostet natürlich viel Geld, so wasserdichte Türen. Du musst die alten Türen alle rausreißen und neue einbauen. Aber immer noch besser, finde ich, als 1 Meter tiefen Schlamm zu stehen irgendwann, weil besser wird das Wetter ja anscheinend nicht, wie es so aussieht.
Offensichtlich muss man vorbauen und vorbeugen. Es gibt natürlich auch diese Versicherungsfrage, die noch nicht ganz geklärt ist. Ich muss auch mal sehen, wir haben bisher Glück gehabt. Man hat in Deutschland mit sowas bisher nicht gerechnet, aber wir müssen uns wohl auf härtere Zeiten einstellen, was solche Naturkatastrophen betrifft.
Sieht so aus. Eine Versicherung haben wir dafür, Elementarversicherung, das haben wir zum Glück, aber das nützt dir natürlich, okay, die ersetzen dir den Schaden, aber du hast ja den Ärger und den Dreck und alles ist im Eimer, das willst du ja nicht.
Nee, will kein Mensch, braucht auch kein Mensch.
Von daher, Leute, wir, Thomas und ich, denken drüber nach, vorzusorgen. Thomas hat ja die große Chance, wenn er jetzt nach München zieht, wird er ja sein neues Haus wahrscheinlich sowieso ein bisschen umbauen. Da könntest du ja über solche Dinge gleich im Vorhinein schon nachdenken.
Man muss über alles nachdenken im Moment, was das Wetter betrifft. Ich muss mal sehen, wie weit wir da vorbeugen können. Und wir sind in der Nähe der Würm.
Oh oh.
Aber die Autobahn ist uns näher als das Flüsschen. Insofern ist die Gefahr, dass uns ein Auto in die Haustür fährt, immer noch größer, als dass uns das Wasser ins Haus kommt.
Aber in der Nähe vom Fluss ist schon mal, da will ich schon mal drüber nachdenken, weil selbst die kleinsten Flüsse, wie man so im Fernsehen sieht, werden ja plötzlich zu reißenden Bächen und die kleine Würm, nicht, dass das plötzlich ein größerer Wurm wird bei dir da um die Ecke.
Das kann passieren. Wir wissen ja, die Würmtalsperre ist ein wichtiges Isotop in München, wo man weiß, dass da Wasser gesammelt wird. Das Wasser ist sehr kalkhaltig. Im Moment habe ich meine Kaffeemaschine mehr im Kopf als meine Sicherheit, aber das muss sich wahrscheinlich ändern.
Du solltest das vielleicht noch mal kurz überdenken, Thomas.
Da bin ich dabei.
Sehr gut.
Du weißt, ich bin ein großer Denker und ein großer Sicherheitsfanatiker vor allem.
Natürlich, beides. Thomas ist ein großer Denker und Sicherheitsfanatiker, Leute. Ich habe jetzt gleich zu Beginn eine frohe Botschaft, nämlich wir haben natürlich sofort einen Gewinner von unserem Sylt-Quiz gehabt. Das ist dieses Mal ein Mann, das werde ich natürlich aber erst auflösen, wenn wir zu unseren Apostelbriefen kommen. Aber wir haben einen Gewinner und Vanessa, ihr erinnert euch, die unser Supernasenbuch gewonnen hat, die hat sich tatsächlich auch bei uns gemeldet. Vanessa, vielen Dank. Wir haben jetzt deine Adresse. Das heißt, du kriegst das Buch natürlich zugeschickt. Es ist schon auf dem Wege zu dir. Also das sind die guten Nachrichten schon mal von weg, von meiner Seite. Von daher könnten wir jetzt auch zu den aktuellen Nachrichten kommen, nämlich zu unseren Supernasen. Super News!
Und jetzt die Supernasen Super News bei RTL Plus.
Voll die Neuigkeiten!
So, Freunde, und da muss ich zu Anfang gleich eine wichtige Korrektur einbringen, weil ich habe natürlich in meinem jugendlichen Übermut und voller Begeisterung quasi im Sportfieber, in dem wir letztes Mal waren, Thomas und ich, habe ich verkündet, Uwe Seeler hat endlich eine Straße am Volksparkstadion. Das stimmt natürlich. Aber uns Uwe, der würde sich natürlich mit einer normalen Uwe-Seeler-Straße nicht zufrieden geben und dem würde er auch nicht gerecht werden. Es ist natürlich selbstverständlich und das hätte ich eigentlich wissen müssen, eine Uwe-Seeler-Allee, Freunde. Wie konnte mir das passieren? Es ist die Uwe-Seeler-Allee am Volksparkstadion, wie sich das gehört für Uwe Seeler.
Und die hat er sich verdient.
Unbedingt.
Ich habe bei mir ja noch Sportler, die keiner mehr kennt. Beispielsweise Uwe Seeler habe ich ja noch persönlich kennengelernt. Das war dann irgendwann ein alter Herr, aber der hat ja sein Leben lang nur in Deutschland gespielt, Uwe Seeler. Das war keiner von diesen Fußballlegionären. Und es gibt ja Menschen, die behaupten, der deutsche Fußball leidet daran, dass sich die Leute nicht mehr schinden wollen und junge Menschen in Deutschland sich nicht mehr so schinden wollen wie außen, die Kräfte, die von außen kommen. Und wir haben ja sehr viele Legionäre in der Bundesliga im Moment.
Das stimmt. Uwe, haben sie ja damals 1 Million angeboten. Das war natürlich zu der Zeit, als Uwe gespielt hat, noch viel, viel mehr als heute. Heute ist 1 Million auch viel, aber damals war es noch viel mehr. 1 Million Mark haben sie ihm geboten, wenn er nach Italien geht. Und da hat Uwe gesagt, nein, ich bleibe hier schön in Hamburg.
Ihr seid ja verrückt, ich spreche ja nicht mal die Sprache, hat er wahrscheinlich gesagt.
Genau, ich spreche nicht mal die Sprache und ich habe hier meine Familie und das ist auch alles gut so. Und ich habe natürlich Uwe häufiger getroffen in Hamburg, logischerweise, weil ich ja auch sogar mit ihm zusammen in einer Mannschaft noch gespielt habe. In der NDR-Prominentenmannschaft habe ich ja, als ich noch richtig laufen konnte und jünger war, natürlich auch mitgespielt. Da hat Uwe auch mitgespielt und Horst Rubesch und wie sie alle heißen, Felix Magert. Also ich habe mit den ganz Großen auch zusammen Fußball gespielt.
Oh ja, haben sie dich ernst genommen?
Und mit Uwe habe ich natürlich auch viel Golf gespielt, weil Uwe hatte ja eine tolle Stiftung, die gibt's heute noch, die Uwe-Seeler-Stiftung. Und da wurde immer viele Turniere in Hamburg wurden dann zugunsten von Uwes Stiftung veranstaltet, viele Golfturniere. Und da war er dann meistens auch selber da.
Du mit deiner Golferei, aber du hast ja eine deutsche Sportlerin gefeatured, die sogar Silber gewonnen hat als Golferin bei der Olympiade. Da war ich überrascht. Die kannte ich nur von dir. Ich war auch der einzige Deutsche neben dir, der sich für diese Goldmedaille bzw. für diese Silbermedaille interessiert hat. Weil ich gewusst habe, das hat der Mike, hat da seinen Finger drauf.
Ja, sehr gut. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, wir hatten 2 deutsche Spielerinnen. Wir hatten natürlich auch 2 deutsche Herren, die aber es nicht zu einer Medaille geschafft haben, aber auch gut gespielt haben. Aber eine von diesen beiden Spielerinnen, die ich damals schon angefeatured habe in unserem vorletzten Podcast, die heißt Esther Henseleit und die kommt auch noch aus Hamburg. Das heißt, Esther hat natürlich mit einer legendären Schlussrunde, die ich natürlich in der ARD-Mediathek minutiös verfolgt habe. Jeden Schlag konnte ich miterleben. Die Mediathek, das hat tatsächlich super funktioniert. Man konnte echt alle Sportarten, wenn man meinte, ich will jetzt nicht sehen, wie einer über die Hürden läuft, sondern ich möchte weiter gucken, wie Esther das nächste Loch spielt. Dann konnte man tatsächlich in der Mediathek das gesamte Golfturnier verfolgen. Dafür schönen Dank.
Aber wir sind uns doch einiger, dass mehr Menschen sehen wollten, wie einer über Hürden läuft, als dass diese Golferei, das ist ja immer noch eine Randsportart,
oder?
Na, jetzt ganz vorsichtig.
Wir haben schon so 500.000 Golfer, haben wir schon in Deutschland. Also da,
ja.
So wenig sind wir nun auch nicht. Also von daher, und es wird natürlich gerade bei Jugendlichen, die sehr gefördert werden beim Golf, sind wirklich hohe Zahlen an jungen, wirklich ganz jungen Menschen, die jetzt auch zum Golf kommen. Und dazu hat natürlich Esther, gerade was die Mädchen angeht, sehr viel beigetragen, weil alle kleinen Mädchen, die anfangen, Golf zu spielen, die sagen, oh, ich möchte auch mal bei Olympia mitspielen und wie Esther so eine silberne Medaille um den Hals haben. Von daher nochmal herzlichen Glückwunsch. Esther spielt in Hamburg-Falkenstein und das ist so der in Anführungsstrichen Konkurrenzclub von Hamburg-Walddörfer. Die streiten sich immer, wer nun den tolleren Platz hat. durch Esther ist natürlich Falkenstein im Moment ganz, ganz weit vorne. Da kann ich natürlich mit Walddörfern nicht mithalten. Aber andere Geschichte.
Ja.
Auf alle Fälle an dieser Stelle auch von meinem Freund Thomas, der einen Sohn hat, der gut Golf spielt, aber er selber hat davon gar keine Ahnung. Aber er hat sich das auf alle Fälle gemerkt, dass Esther gewonnen hat.
Das habe ich mir gemerkt und ich habe es mit Interesse zur Kenntnis genommen, weil ich gewusst habe, dass es dich betrifft in irgendeiner Form.
Vielen, vielen Dank. Ja, Leute, jetzt sind wir schon beim Sport. Dazu kommen wir später nochmal. Aber ich möchte noch kurz eine traurige Meldung verkünden. Uwe ist vor einiger Zeit schon von uns gegangen, leider uns Uwe. Und jetzt ist einer meiner Helden, der Helden meiner Jugend, von uns gegangen. Nämlich einer der für mich genialsten Synchronsprecher aller Zeiten, Rainer Brandt. Den wird man nicht so kennen vom Namen her, aber wenn ich jetzt sage, der hat alle Filme von Terence Hill synchronisiert, also immer wenn ihr irgendwo einen lockeren Spruch von Terence Hill im Kino gesehen habt, dann war das Rainer Brandt, der den gesprochen hat. Und der hat sich das, und das finde ich das Tolle, der hat sich diese Sprüche auch selber noch ausgedacht.
Rainer Brandt war einer der wenigen Synchronsprecher, die nicht nur übersetzt haben, was da im Original gesagt wurde, sondern der auch kreativ war. Der sich da hat Sprüche einfallen lassen, die im Original gar nicht gesagt wurden.
Ja, genau. Der hat also ganze Bud Spencer und Terence Hill Filme gerettet quasi. Also Vier Fäuste für ein Halleluja war ja nicht. Nein, wie hießen denn die Filme von Terence Hill noch und Bud Spencer? Vier Fäuste, nee, Quatsch. Halunken, irgendwas auf alle Fälle, egal. Alle diese tollen Dialoge, die hat man Rainer zu verdanken. Und es gab ganze Fernsehserien, die nur von seinen Sprüchen gelebt haben. Die waren, glaube ich, ohne seine Sprüche auch nur halb so gut oder wären auch nur halb so viel gesehen worden. Erinnerst du?
Tony Curtis und Roger Moore waren natürlich als die zwei nur erträglich, weil Rainer Brandt diese coolen Sprüche losgelassen hat.
Richtig.
Im Original waren die relativ langweilig. Ich habe die mal im Original gesehen und war richtig enttäuscht. Aber durch die Synchronisation wurde das Ganze natürlich zum Event.
Rainer wird jetzt da oben weiter synchronisieren. Also wenn man da oben im Himmel irgendwas von Terence Hill sieht weiterhin, dann haut Rainer wieder seine Sprüche raus. Einer seiner legendärsten Sprüche ist, Alter, wenn du mich nochmal duzt, dann hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Und davon gab es natürlich nicht nur einen, sondern zig Sprüche. Also wir denken an Rainer. Schade, dass er von uns gegangen ist. So, Esther haben wir schon besprochen.
Rainer Brandt.
Und ich habe ja im letzten Podcast ein bisschen über die Eröffnungsfeier gelästert. Aber ich muss die Franzosen jetzt auch mal nach diesen Olympischen Spielen loben. Also ich finde, insgesamt waren das erstmal sehr gelungene Spiele, weil die Leute hatten da alle gute Laune. Und Paris, das war natürlich dank des guten Wetters, das dann nach der Eröffnungsfeier einsetzte, war das natürlich wirklich ein Fest in Paris. Und was ich wirklich toll fand, war, wie die quasi ihre Sportstätten in die Stadt integriert haben. Also zum Beispiel ein Beachvolleyballstadion vorm Eiffelturm, das fand ich schon sehr genial abends. Oder auch die Reitanlage im Schlossgarten von Versailles. Das waren schon sehr, sehr schöne Bilder, muss ich sagen.
Das haben die wirklich gut gemacht, muss ich auch sagen. Und sie haben natürlich Lust auf Paris gemacht. Wenngleich es natürlich so war, dass viele in Paris, die in Paris leben, im Sommer die Stadt verlassen und gar nicht da sind. Paris im Sommer ist normalerweise eine traurige Angelegenheit. Und es war natürlich im Moment, dadurch, dass die Olympiade war, die Hotelzimmer auch wahnsinnig teuer. Man konnte da gar nicht hin, wenn man sich nicht leisten konnte.
Nun sind Hotelzimmer in Paris grundsätzlich nicht wirklich billig, muss ich sagen. Ich hatte Birgit schon lange versprochen, mal mit ihr nach Paris zu fahren. Das ist auch eine lustige Geschichte. Das war noch vor Corona. Und wir beide hatten also beschlossen, wir machen mal ein langes Wochenende in Paris und wohnen auch da, wie es sich gehört, im Ritz natürlich. Und kommen da an und Birgit fragt auch noch vorher, hast du eigentlich in letzter Zeit mal was von den Gelbwesten gehört? Die haben doch immer gestreikt da in Paris, da war doch immer die Hölle los, da kam man doch gar nicht in die Innenstadt, weil da nur Streiks waren. Ich sage, nein, die haben total aufgehört, da wird nicht mehr gestreikt, das ist alles vergessen, da ist alles okay, wir können fliegen. Also wir fliegen schön nach Paris. Wir sind auch im Hotel, gehen auch nachmittags noch ein bisschen bummeln da um die Ecke. Da sind ja auch alle großen Geschäfte, die Birgit toll findet, quasi Grenzen an das Ritz an.
Place Vendôme ist das Ritz, glaube ich. Ne? Das ist so ein toller Platz, ja.
Das ist wieder mein Freund Thomas, der natürlich mit seinen Französischkenntnissen jetzt glänzt, Leute. Und dann war es so, wir kommen abends wieder ins Hotel, wollen was essen gehen. Da sagt ein ganz aufgeregter Concierge zu mir, Herr Krüger, wissen Sie, dass morgen Generalstreik ist? Und ich sage, wie Generalstreik? Ja, da wird alles bestreikt. Also da ist nichts mehr. Da fährt kein Taxi mehr, kein Bus, kein Flieger fliegt, überhaupt nichts. Also wenn wir es noch schaffen, dass sie hier wegkommen, dann wird das jetzt eine größere Aktion. Und ich sage, wie, dass ich hier wegkomme? Wir sind gerade erst angekommen. Ja. Und dann sagte der, nein, wir können jetzt beide mal versuchen, dass wir noch einen Flug für sie umbuchen, auf ganz früh morgens. Und dann fing der an, tatsächlich für mich da anderthalb Stunden mit Air France zu telefonieren, dass ich noch mitgenommen wurde mit Birgit. Und dann haben wir noch einen Taxifahrer uns organisiert, der kam ganz früh, damit wir noch zum Flughafen kamen. Das Gute beim Ritz ist, das muss ich sagen, die haben am Flughafen eigene Guides, die kann man buchen. Und die sagen dann, die stehen auch in Livree vom Ritz, wenn dein Wagen vorfährt, steht da schon dieser Guide am Pariser Flughafen, der ja auch verhältnismäßig groß ist. Und der sagt dann, ja, ich bringe Sie jetzt zur Lounge durch die Sicherheitskontrolle. Und ich denke, wie, der bringt mich jetzt zur Lounge durch die Sicherheitskontrolle? Und dann war natürlich die Hölle los da morgens am Flughafen, weil alle wollten noch nach Hause, bevor der Generalstreik losgeht. Und dann ist er an der gesamten Schlange vorbeigewandert mit uns beiden, auch an der Sicherheitskontrolle. Der hatte quasi für sich eine eigene Sicherheitskontrolle. Das Hotel Ritz hat anscheinend so viele Kontakte da, dass da kann man einfach so vorbeiwandern. In Deutschland hätten sie uns wahrscheinlich gelyncht. Die hätten mit Buhrufen, Shitstorm, Krüger, du Idiot, ja, warum wanderst du an uns vorbei? Ja. Da sagt aber kein Mensch was, weil du eben mit diesem livrierten Menschen an allen Schlangen vorbei durch eine eigene Sicherheit gehst. Und dann hat er uns in die First Class Lounge gebracht und gesagt, ja, dann noch einen guten Heimflug. Und dann sind wir schön wieder nach Hause geflogen. Das war unser tolles, langes Wochenende, das wir hatten.
Das war die Geschichte von Mike im Strike.
Ja, Mike im Strike.
Und das war der Witz vom Ritz.
Ja, der Blitz vom Ritz waren wir. Ja, der Blitz vom Ritz. So schnell waren wir wieder weg. Und deshalb schulde ich Birgit natürlich immer noch ein langes Wochenende
in Paris.
Und jetzt warten wir mal ab, dass sich da alles beruhigt hat nach den Olympischen Spielen. Und dann werden wir das bestimmt schaffen. Hoffentlich dann ohne Generalstreik.
Hat denn Birgit bei dem Quiz mitgemacht, wo es um ein Zimmer in Sylt ging, weil sie schon mit dir nicht nach Paris gekommen ist, dass sie wenigstens das gewinnt? Hätte sie das gewusst mit den Ringen vom Leuchtturm?
Natürlich hätte sie das gewusst. Wenn du auf Sylt Golf spielst, dann ist am ersten Abschlag das erste, was du siehst, ist der Leuchtturm von Kampen. Und von daher weiß jeder, der da mal auf dem Golfplatz war, wie viele Ringe der Leuchtturm von Kampen hat. Das lösen wir aber erst am Ende bei unseren Apostelbriefen
auf. Ich wollte auf keinen Fall spoilern, Mike.
Doch, spoilern ist gut, weil...
Das war eine Art Cliffhanger, genau, die ich mir da geleistet habe. Ja. Ich habe die Lösung ja nicht gesagt, ich weiß sie auch noch nicht. Ich habe zwar den Brief des Gewinners gelesen, aber das scheint ja ganz kompliziert zu sein, was du dir da hast einfallen lassen.
Naja, das ist kompliziert geworden, weil du wieder merkwürdige
Aktion...
Mein Toi, Toi, Toi versucht das irgendwie zu deuten. Dadurch wurde das Ganze plötzlich kompliziert.
Ja, ich neige dazu, die Dinge komplizierter zu machen, als sie sind.
Das war unser roter Cliffhanger vom Sylter Cliff in Kampen, das rote Cliff. Das war der rote Cliffhanger von meinem Freund Thomas. Und dann wir waren in Paris, da war dann die schöne Abschlussfeier. Die zog sich auch ein bisschen und am Schluss machten aber plötzlich deine Jungs aus L.E. da Stimmung.
Tom Cruise ist da mit gelandet zwischendrin mit seinen Stunts.
Genau.
Also ich bin ja auch mal gespannt. L.A. ist ja eigentlich keine Sportstadt. Ich kenne da nur diese Lakers und ich kenne natürlich die Baseball-Players. Kein Mensch kapiert als Deutscher dieses Baseball-Spiel. Man hat aber genügend zu tun, die Erdnüsse aufzufangen, die da wahllos ins Publikum geworfen werden. Ich bin mal gespannt, wie sie mit der Olympiade umgehen und fertig werden.
Also ich muss auch sagen, Baseball, ich bin ja, wie du weißt, ein Sportfreak und kenne mich sogar in Football ganz gut aus, weil ich das auch tatsächlich gucke, wenn die wieder anfangen zu spielen. Irgendwann Ende September geht es da, glaube ich, wieder los mit der Liga. Und da gucke ich tatsächlich nachts dann auch manchmal Football, weil ich das ein sehr interessantes Spiel finde. Wirklich das einzige Spiel, wo ich wirklich, selbst ich verzweifelt bin, weil ich immer mal geguckt habe und gedacht, da muss doch irgendwas dran sein, wenn die Amerikaner das so toll finden, ist dieses Baseball. Ich habe schon Schwierigkeiten mit dem Zählen. Warum die da wie wann zählen. Und dann ist es natürlich erschreckend langweilig, finde ich, wenn einer immer wirft, der andere haut daneben.
Ja.
Wenn er dann mal trifft, fangen alle an zu laufen. Das habe ich noch verstanden. Aber es zieht sich unglaublich, ne? Also du musst schon, glaube ich, da eigentlich ins Stadion gehen, um eben Erdnüsse und Popcorn zu essen oder Bratwurst.
Es ist ein Familienevent und die freuen sich auch, wenn das ewig dauert. Diese Spiele dauern ja 3 bis 4 bis 5 Stunden manchmal. Und das ist das Faszinierende für die Amerikaner. Weniger, was da auf dem Platz passiert. Da passiert beim Basketball wesentlich mehr. Und die haben das ja auch ganz geschickt aufgeboostet zu einem Event mit Orgel und mit Werbung und wo sie alles reingebaut haben und wo dann Menschen für 1 Million vom mittleren Ring aus in den Korb treffen können und dann sehr viel Geld dafür gewinnen, was sie aber nie schaffen.
Ja. Also wir sind gespannt auf L.A., weil die werden dann natürlich eine Riesenparty feiern, logischerweise. Die Amerikaner sind ja dafür berühmt, da werden natürlich alle großen Stars auftreten, logischerweise.
Partys feiern können sie.
Ja, ja, und wir sind gespannt, was sie denn für Sportstätten bauen, weil sie müssen natürlich ein Leichtathletikstadion, gibt's glaube ich in L.A. nicht, oder?
Die hatten ja mal die Olympiade. Als ich gerade dort war, das war aber, glaube ich, die Fußball-WM, oder? Ein Olympiastadion in L.A. Die haben auch ein Stadion gebaut damals.
Okay.
Aber nachdem in L.A. ja alles ziemlich, ziemlich schnell bröckelt, werden sie wohl ein neues bauen müssen.
Okay. Ja, wo wir bei L.A. sind, man kommt im Moment nicht an ihnen vorbei, Leute. Ich habe es versucht, aber die Kaulitz-Brüder, die Kaulitz-Brothers, wie man in Amerika sagt, die sind ja wirklich überall. Und jetzt habe ich gelesen, es gibt eine Last One Laughing LOL-Sonderausgabe zu Halloween. Und da sind die beiden auch. Das heißt, die sind überall, man kommt an ihnen nicht mehr vorbei.
Das haben sie natürlich in erster Linie Heidi zu verdanken. Heidi hat ja ihre Halloween-Party zu einem Event gemacht, den man nicht verpassen darf. Ich war auch mal da, allerdings nur kurz. Das sind ja Events, die alle gesponsert werden von irgendwelchen Industriegeschichten. Damals war es ein Wodka, der das gesponsert hat. Und Heidi ist ja sehr geschickt im Vermarkten von solchen Geschichten.
Allerdings, als was warst du denn verkleidet?
Naja, ich war als Pirat verkleidet. Den Jimi Hendrix haben sie mir ja schnell, wegen Blackfacing haben sie mir ja schnell abgeschminkt, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ach, haben sie das in Amerika schon bei dir gesagt, du darfst hier nicht als Jimi Hendrix kommen, tatsächlich?
Nein, aus Deutschland gab es wesentlich mehr Gegenwind als aus Amerika. Die Amerikaner haben sofort gemerkt, dass ich ein Jimi Hendrix-Fan bin und haben eigentlich mehr über Jimi Hendrix gesprochen, der ja in Amerika bekannter war als in Deutschland. Und Hey Joe ist ja ein Lied, das immer noch gespielt wurde, allerdings auf den Ü60-Partys. Und die junge Generation weiß überhaupt nicht mehr, wer Jimi Hendrix ist. Das muss man leider so sagen. Bei denen ist Bill Kaulitz populärer als Jimi Hendrix. Was bitter ist, aber eine Tatsache.
So ist es, ja. Und jetzt musste Tom sich natürlich vor diesen ganzen Aktivitäten, die so betreiben, gerade die beiden, musste er sich natürlich ausruhen. Das macht er natürlich mit Heidi zusammen in der Karibik. Und da gab es natürlich ganz tolle Fotos. Und wenn man liest Heidi und Tom in der Karibik, dann weiß man spätestens in 2, 3 Tagen erscheint auf Instagram ein Nacktfoto von Heidi, weil das macht Heidi immer so, wenn sie irgendwo in die Sonne fährt. Dann gibt sie ihr ein paar Millionen Follower. Das könntest du eigentlich auch mal machen bei Instagram, dass du einfach sagst, wenn Leute, ich bin jetzt in der Sonne, ich mache mal ein Nacktfoto von mir.
Naja.
Das hilft. Da kriegst du plötzlich ganz, ganz viele Follower. Jedenfalls bei Heidi hat es auf alle Fälle geklappt. Und das Witzige unter diesem Nacktfoto bei Instagram stand, und das fand ich sehr niedlich, nur du und ich. Also nur Tom und sie quasi, sonst keiner. Also ihre Millionen Follower.
Und das Foto waren mit Selbstauslöser gemacht.
Ja, unbedingt. Mit Selbstauslöser. Und das haben, dieses Foto war nur für Tom und für sie selber und für keinen sonst. Das hat sie nicht in ihr Familienalbum geklebt, sondern bei Instagram veröffentlicht. So viel zum Thema nur du und ich.
Nur du und ich.
Nur du und ich.
Mike, wir zwei.
Das, wir könnten mal, vielleicht sollten wir beide mal so ein Foto machen. Nur du und ich und dann bei dir auf Instagram.
Ja.
Mal sehen, wie viel da zu gucken.
Aber du nackt.
Aber wir haben noch eine traurige Mitmeldung aus Österreich. Richard Mörtel-Lugner, einer der großen Bauunternehmer Österreichs, der ist im Alter von 91 Jahren von uns gegangen. Das ist natürlich ein stolzes Alter. Mörtel-Lugner heißt er deshalb, weil der natürlich unglaublich viel gebaut hat in Wien und in Österreich. Und der ist im Gegensatz zu einem anderen Österreicher, der auch in der Baubranche tätig war, natürlich tatsächlich erfolgreich gewesen und hat auch was erschaffen. Und Thomas kennt ihn sogar persönlich, oder?
Ja, der war in der Zeit erfolgreich, in der wir auch erfolgreich waren, nämlich in den 70ern und 80ern. Und er war natürlich ein spezieller Geselle, den nicht alle ernst genommen haben. Also ich habe den Opernball immer als eine Art von Kulturerlebnis wahrgenommen gehabt, bis dann Mörtel angefangen hat, irgendwelche Damen einzukaufen und damit den Opernball auch ein bisschen trivialisiert hat. Der hatte da alle möglichen Damen und alle, die waren natürlich alle nicht mehr naturbelassen. Priscilla Presley hat man gar nicht mehr richtig erkannt. Ich hatte ja noch das große Glück, sie zu heiraten. Es gibt einen Film, in dem ich, Breakfast with Einstein heißt dieser Film, in dem ich tatsächlich Priscilla Presley heirate, aber ich habe sie nie auf den Opernball eingeladen, das wäre mir zu teuer gewesen. Und der Mörtel hat ja aus allem auch Geld gemacht. Ich erinnere mich, ich bin einmal in seiner Lugner City aufgetreten und da stand eine wahnsinnig lange Schlange und es gab immer, hat damit Reklame gemacht, dass es Shampoos gibt, wenn man mir zujubeln möchte. Aber da musste man für jedes Glas Champagner, ich glaube damals 1 Euro zahlen oder zumindest 10 Schilling, glaube ich, waren das damals, die das gekostet hat. Der Lugner hat aus allem Geld gemacht und das ganz geschickt gemacht und er war nicht sehr flexibel, was das betrifft, dass man ihn in irgendeiner Form nicht ernst genommen hat. Ich habe ihn nicht ernst genommen, weil ich gedacht habe, er ist ein Mensch, der gar nicht ernst genommen werden will. Aber die Leute, die so ein bisschen sich dann immer entspannt geben, sind es in Wirklichkeit weniger. Und der Mörtel war immer sehr sauer, wenn man sich über ihn lustig gemacht hat. Aber hat jetzt sehr viele Nachrufe bekommen, wo man gesagt hat, da hat sich der größte Clown in Österreich verabschiedet. Und er hat ja immer so ein bisschen dieses Feeling vermittelt, dass er sich nicht ernst nimmt und dass er seinen Job auch nicht ernst nimmt und dass er auch seine ganze Online-Tätigkeit nicht ernst nimmt, aber er hat sich sehr ernst genommen, habe ich den Eindruck gehabt.
Okay, auf alle Fälle hatte er auch natürlich mit dem, was er so aufgebaut hat in seinem Leben, sehr viel Erfolg gehabt, von daher.
In der Tat, verneigen wir uns stumm am Grabe von Mörtel Lugner mit 91.
So machen wir das.
Wir sind doch der einzige Podcast, der von seinem Abgang berichtet hat, befürchte ich leider.
Okay, in Österreich gibt es übrigens auch Podcasts, Thomas. Vielleicht da haben da einige schon drüber gesprochen, denke ich mal.
Wahrscheinlich.
Aber du hast Priscilla Presley, da will ich natürlich Details hören, wie ich habe Priscilla Presley geheiratet.
Ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Breakfast with Einstein. Mein einer Sohn war Shia LaBeouf, der ja später sehr bekannt wurde, der ja inzwischen die Transformers-Serie trägt. Und das war ein schwieriger Geselle damals schon als Kind, hat aber damals noch Kinderrollen angenommen. Ben Foster war mein anderer Sohn, auch ein Schauspieler, ein sehr ernsthafter Knabe. Und ich hatte damals, als Mutter hatten sie mir Priscilla Presley an die Seite gegeben. Aha. Das war auch in Amerika üblich, dass man bekannte Menschen in irgendeiner Form gecastet hat. Die hat ja auch in einer Gaudi-Serie mitgespielt. Mit den Polizisten, da war sie auch mehr so eine Art von Ausstellungsgegenstand. Und Priscilla war auch keine große Schauspielerin, deswegen ist sie neben mir nicht besonders aufgefallen. Ich habe die Frau an die Wand gespielt. Neben dir war sie die einzige Kollegin, die sich das hat gefallen lassen.
Der ist in Amerika gelaufen, oder wo ist der gelaufen, der Film?
Na, das war eine Fernsehserie. Die Fernsehserie kam später. Der Film ist in Amerika in der Tat gelaufen, lief auch bei Sat.1. Und ist dann in der Tiefe der Nacht irgendwann untergegangen. Aber es ist mir Tag ab und zu passiert, dass mich Menschen an Autobahnen oder an Autobahnen oder an Autowaschanlagen angesprochen haben. Didn't I see you in the movies? Und das gab ja damals noch diese amerikanischen Filmsender, wo solche Filme in der Tiefe der Nacht gelaufen sind. Und viele schlaflose Menschen haben mich dann wiedererkannt, die mich in Wirklichkeit gesehen haben. Das war meine einzige Chance in Amerika, durch meine häufigen Filmattraktionen bekannt zu werden oder bekannt zu bleiben. Unter anderem die Tatsache, dass ich Priscilla Presley geheiratet hatte, mit der ich dann auch seine Open-Air-Hochzeit im Film gefeiert hatte, wo ich sie dann zu den Klängen von Richard Wagner dam, dam, da-dam, dam, dam, da-dam, habe ich sie dann entlang der Isle geführt und sie war dann meine Braut. Wir haben auch Ringe getauscht und zu mir, ich bin der einzige Mensch, neben Elvis mal die entsprechenden Worte gesagt hat: I do. Willst du mir dein Leben lang die Treue halten? I do. Priscilla Presley wurde im Kino meine Frau, aber nur im Kino.
Leute, das sind Geschichten. Ich muss nachher gleich in den Untiefen des Internets nach diesem Film suchen. Den findet man bestimmt noch auf dem einen oder anderen Streaming-Kanal. Das muss ich sehen, wie Priscilla Presley Thomas heiratet.
Frühstück mit Einstein hieß die deutsche Fassung. Breakfast with Einstein war die amerikanische Fassung. Ich erinnere mich noch, es ging um einen Hund. Im Wesentlichen waren wir sehr früh mit der Attraktivität von Hunden im Kino. Und es gab da eine Szene, die wir in Malibu gedreht haben, wo ich dann an einem Abhang hing, um mein Leben gerungen habe und mich der Hund hat mich dann gerettet. Das war die größere Szene als die mit Priscilla.
Okay, klingt vielversprechend. Ich werde es bestimmt irgendwo noch finden.
Ja, es war ein aufregender Film, der nicht das Interesse geweckt hat, das er hätte erwecken sollen, finde ich.
Okay, apropos Interesse geweckt, viele junge Menschen verbreiten ja heutzutage Meldungen im Internet nur, um Interesse zu erwecken. Unter anderem meldet sich endlich wieder, ich habe schon gedacht, Leute, was ist los? Da kommt gar nichts mehr aus Mallorca. Was ist mit Familie Katzenberger los? Na, und jetzt ist es soweit. Daniela hat sich wieder gemeldet, mit Lukas zusammen natürlich, ihrem Ehemann. Und die beiden waren deshalb so lange verschwunden, weil die waren täglich quasi stundenlang im Fitnessstudio, sind jetzt sowas von fit, haben 11 Kilo abgenommen, Leute. Und das ist nicht das Einzige, Daniela sagt, dadurch, dass die jetzt so viel abgenommen haben und so eine ungeheure Kondition haben, die beiden, ist es bei ihnen auch plötzlich im Bett wieder besser geworden. Also sie sagt wörtlich: Ich bin nicht mehr die Kartoffelchip-Katze, nein, ich bin jetzt die Kamasutra-Katze. Daniela, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe die Bilder gesehen, die ist so schlank. Und daraufhin ist sie jetzt endlich auf die Idee gekommen. Sie ist ja mal irgendwann vor zig Jahren, glaube ich, irgendwie nach Hollywood gefahren und wohl hat sich an den Zaun von Hugh Hefner gekettet, weil sie in den Playboy wollte. Also so ähnlich wie damals Gerhard Schröder, der hat das ja am Kanzleramt gemacht.
Am Kanzleramt hat der geschüttelt, ja. Am Zaun des Kanzleramtes.
Genau, und das hat sie da, glaube ich, bei der Villa von Hugh Hefner gemacht. Und jetzt hat sie aber entschieden, sie will 2026, wenn sie 40 wird, dann will sie auch in den Playboy. Ich muss sagen, wenn sie weiter so abnimmt, kriegt sie das bestimmt hin. Was sagst du?
Aber es wird keine Doppelseite mehr werden, sondern eine einfache Seite. Wenn sie mehr abnimmt, hat's ja keinen Sinn. Mit 40, man weiß nicht, ob es den Playboy da noch geben wird, weil es für mich ist es eine gewisse Diskrepanz, dass Frauen einerseits natürlich von Bodyshaming reden und von Empowerment und sagen, wir sind nicht nur etwas wert, weil wir tolle Figuren haben, sondern Frau Katzenberger ist natürlich im Grunde das Gegenbeispiel, die einfach sagt, ich werde immer schöner und werde es irgendwann in den Playboy schaffen. Das sind zwei diametral entgegengesetzte Auffassungen von Frauenbildern, finde ich.
Das sehe ich genauso. Da sind wir auch schon gleich beim Thema, denn eine junge Frau ist gerade im Playboy, Anna Karina Wojcik, und zwar ist das die Ex von Stefan Ross. Und die hat sich tatsächlich für den Playboy ausgezogen, ist in der gerade momentanen Folge, glaube ich, drin. Und Stefan, bei dem ich natürlich auch schon öfters im Fernsehen zu Gast war und mit dem ich auch zusammen eine lustige Fernsehsendung gedreht habe, wo wir wie drei Mann in einem Boot, das werden die jungen Menschen nicht mehr kennen, das war mal ein berühmter Film mit Kuhlenkampf, Heinz Erhardt und ich glaube Walter Giller, drei Mann in einem Boot. Mhm. Da gibt es ein ganz berühmtes Lied, drei Mann in einem Boot. Und das habe ich zusammen mit Stefan und noch einem Kollegen auf dem Rhein nochmal nachgedreht. Von daher kenne ich ihn ganz gut. Und Stefan hat ganz trocken gesagt zu seiner Ex Anna Karina: Hauptsache, sie kommt zur Scheidung angezogen.
Das war eine coole Reaktion. Also ich bin auch der Meinung, der Stefan Mross ist natürlich ein ganz besonderer Geselle, der mit seiner Trompete es offensichtlich zu Weltruhm gebracht hat und erst dann für sein Herz für die Volksmusik entdeckt hat. Ich habe gestern, als ich getankt habe, in der Tankstelle gesehen, Cheyenne Ochsenknecht wurde offensichtlich von irgendeinem Stalker genervt und hat es damit auf Seite 1 der Bildzeitung geschafft, dass die Tochter des Schauspielers Uwe Ochsenknecht in die Bildzeitung kommt, weil ihr ein nackter Mann hinterhergelaufen ist. Das ist faszinierend, aber es ist eine Zeit, in der halt es so ist, wie es ist. Und da haben wir beide nichts dagegen ins Feld zu führen. Wir waren früher auch mal die Kaulitz-Brüder, wir beide, Mike. Das müssen wir immer wieder sagen.
Als wir jung waren, waren wir mal die Kaulitz-Brüder.
Ja.
Das ist ein schöner Satz. Das ist eine schöne Überschrift, Thomas Gottschalk.
Als wir jung waren, waren wir mal die Kaulitz-Brüder.
Ja.
Das könnte man eventuell in der Netzausgabe unseres Podcastes dann eventuell posten.
Ja, genau. Ja, Freunde, das ist ein Satz, wie in Stein gemeißelt. Thomas Gottschalk und Mike Krüger sagten, als wir jung waren, waren wir mal die Kaulitz-Brüder.
Allerdings hatten wir Heidi Klum nicht auf dem Radar.
Nein, wir hatten leider Heidi Klum nicht.
Die war damals noch ein Kind. Die war damals noch gar nicht geplant.
Okay. So, kommen wir zu einem anderen Kollegen. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass die Kaulitz-Brüder, wo wir gerade dabei sind, in einem Kölner Restaurant keinen Tisch gekriegt haben und ganz enttäuscht waren. Jetzt ist es Sido, dem alten Rapper, ist es noch schlimmer ergangen, weil der ist in Berlin aus dem Restaurant, das hat den schönen Namen Dicke Paula, ist der rausgeflogen, weil der seine Kappe nicht absetzen wollte. Und die Wirtin, die heißt Gina, die hat gesagt, also Leute, bei mir im Restaurant, da nimmt man die Kappe ab. Und zwar jeder, auch wenn er Sido heißt, sonst fliegt er raus. Und da muss ich Gina total recht geben, weil mich nerven auch zunehmend Leute, das scheint ein neuer Trend zu sein, dass man im Restaurant seine Kappe aufbehält.
Die Kappe gar nicht mehr abnehmen.
Und da muss ich Gina total recht geben. Du war aber Sido nicht alleine da, sondern der wurde begleitet von dem berühmten, in Anführungsstrichen, tatsächlich anscheinend berühmten Food-Influencer. Es gibt auch Food-Influencer.
Na klar.
Blocky 030 und Blocky 030 hat dann auf TikTok ganz schlecht über dieses Restaurant geschrieben, wogegen Gina jetzt vorgeht gerichtlich. Ich muss sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man von Food-Influencer Blocky 030, wenn man da eine gute Kritik kriegt, weiß ich nicht, ob das einem weiterhilft. Vielleicht sind schlechte Kritiken sogar besser, Gina. Auf alle Fälle bin ich, was Kappen angeht, voll auf deiner Seite.
Ich finde es auch so, in L.A. gibt es durchaus Schilder, zum Beispiel, wo es steht, No Caps sind nicht erlaubt. Also das heißt, du darfst deine Mütze nicht auflassen, wenn du da im Restaurant sitzt. Es gibt ja Menschen, die das Ding noch verkehrt rumtragen. Das sieht völlig bescheuert aus, wenn du das Schild nach hinten trägst. Aber das ist eine Mode, gegen die nichts zu sagen ist. Und das ist inzwischen ja keine Baseballmütze mehr, sondern eine Basecap, auch bei uns. Und es gibt Menschen, die haben das früher getragen, weil ihnen die Haare ausgefallen sind. Heute fallen einem eher die Haare aus, weil man die Mütze nicht abnimmt. Das ist nämlich ganz schlecht für die Haare, wenn da keine Luft hin drauf.
Ja, ich habe ja auch gar nichts gegen die Caps. Ich habe ja selber welche. Aber ich finde, man sollte schon im Restaurant, wenn man sich zum Essen in ein Restaurant begibt, die Höflichkeit besitzen und jegliche Form von Hutbedeckung abnehmen.
Die Mütze abnehmen, finde ich aber auch.
Und da bin ich voll auf Ginas Seite. So, Freunde. Wo wir schon mal in Berlin sind, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, die haben wir letztes Mal ausfallen lassen und wir sind aber trotzdem immer noch da und immer noch seit 100 Jahren im Showgeschäft, der Thomas und ich, und deshalb dieses Mal wieder unsere beliebte Rubrik 100 Jahre Showbiz.
Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
Ja, Freunde, es läuft zurzeit und da bin ich wieder bei Ost-Berlin eigentlich oder überhaupt im Osten. Es läuft im Kino ein sehr schöner Film, der heißt 2:1 und der handelt davon, dass Volker und Maren, die in Halberstadt leben, im Juli 1990 zufällig in einem alten Schacht die Millionen der ehemaligen DDR finden. Das heißt, die finden da zig Millionen Ostgeld Und das Schöne war ja damals für die Menschen im Osten, dass man dieses Geld tatsächlich 2:1 tauschen konnte. Man kriegte also für 2 Ostmark eine Westmark. Und wenn man da ein paar Millionen findet, das ist eine lustige Idee für einen Film. Und der Film ist auch wirklich sehr gelungen. Bist du eigentlich mal in der DDR aufgetreten?
Ja, allerdings war das dann nach der Wiedervereinigung in Halle. Die Leute waren teilweise so euphorisch, wenn sie Leute gesehen haben, die quasi aus dem Westfernsehen kamen. Ich hatte ja das Glück, dass ich im Radio und im Fernsehen solche Grenzen nicht scheuen musste, sondern auch aufgrund meiner Tätigkeit im Radio im Osten sehr gut angekommen bin und deswegen sehr viele Post aus dem Osten gekriegt habe. Aber die haben dann teilweise sich etwas verklausuliert ausgedrückt. Ich habe sehr viele Wünsche für den Osten erfüllt und habe auch, nachdem ich in Hofja unterwegs war, sehr viel von dieser Musik mitbekommen. Ich war einer der wenigen Westler, die das Jugendstudio DT64 gehört haben. Die haben natürlich da nur Amiga-Platten gespielt und sowas wie von dir, das war, glaube ich, im Osten, wenn es nicht gerade Mein Gott Walter war, was wegen Ulbricht nicht funktioniert hat, die haben sogar Mike Krüger gespielt, aber im Wesentlichen durften da nur deutsche Musiken aufgelegt werden und es gab wenig, was da für uns interessant war. Aber wir haben natürlich vieles gespielt, was die gerne gehört haben und die haben ja nun auch Partys veranstaltet, wo es Westmusik zum Tanzen gab und die als Westpartys verunglimpft wurden. Insofern war ich einer der guten, der Botschafter der guten Laune im Osten und wurde entsprechend gefeiert, als die Grenzen dann gefallen sind.
Du hast es schon gesagt, Mein Gott Walter war natürlich verboten sogar in der DDR, weil eben jeder beim mit Walter Ulbricht in Zusammenhang brachte. Und auch verboten waren alle meine Bundeswehrlieder, weil es wurde gesagt, wenn jemand lustige Songs über die Bundeswehr macht, dann könnte auch jemand auf die Idee kommen, lustige Songs über die NVA zu machen. Und das ging natürlich gar nicht. Das heißt, ich war lange Zeit verboten in der DDR. Meine Fans haben natürlich immer gesagt, wann kommst du mal, wann trittst du mal auf, warum kommst du nicht? Und ich war tatsächlich verboten. Aber als es dann so langsam so wurde, dass, sagen wir mal, die Machthaber der DDR merkten, die Leute werden langsam sauer da draußen auf der Straße, und die ersten Demonstrationen losgingen mit Wir sind das Volk, da wurde dann plötzlich, sagen wir mal, Brot und Spiele angeleiert und plötzlich meldete sich die Künstleragentur der DDR bei mir und sagte, sie können bei uns auftreten im Rahmen eines gesamten Programms, also nicht alleine, aber sie dürfen, da waren Showorchester Ungelenk dabei, da war City, also die ich sehr mag, eine tolle Rockband aus der DDR dabei. Und noch alle möglichen Leute.
Du wurdest sozusagen mit verträglichen Ostkünstlern gemischt.
Genau, ein bunter Abend quasi, ein Kessel buntes, wie man in der DDR sagte. Und da war es so, die boten mir dann Ostkohle an und ich habe gesagt, ja Leute, was soll ich damit machen? Da konnte ja keiner ahnen damals, dass sich irgendwie ein Jahr später schon die Mauer nicht mehr da wäre. Das war nämlich 99.
Hättest du 2:1 tauschen können, halbe Gage für ganzes Programm.
So, ja. Und das habe ich natürlich dann nicht gemacht, sondern ich hab gesagt, kann ich mir denn davon irgendwas bei euch kaufen in der DDR von der Ostkohle, weil in der Bundesrepublik wird es schwer, damit was zu bezahlen. Und da bin ich tatsächlich mit meiner Ostkohle, die ich hatte, an den, ich sage immer, Paten von Leipzig geraten, weil der hatte plötzlich, ich war dann in Leipzig mit meinem Freund von der Künstleragentur, der hatte gesagt, Mike, wir gehen hier mal hinten durch den Hinterhof und Leipzig war damals noch nicht so schön wie Leipzig heute ist, das war alles ziemlich verfallen und wir kamen in so einen uralten Hinterhof und ich dachte, na okay, wo geht er jetzt mit mir hin? Und dann fuhren wir mit einem uralten Lift 3 Etagen hoch und plötzlich war ich in einer anderen Welt, holzgetäfelte Wände, zentimeterdicke Teppiche, Perserteppiche, ein Riesenbüro mit einer Sekretärin, die hatte 5 Telefone, was für die DDR verhältnismäßig viel war. Und kam dann rein zu dem ins Büro und der war natürlich Riesenfan von mir und sagte, ja Mike, Mensch, was möchtest du denn? Und ich sagte, ja, was möchte ich denn? Was hast du denn? Und da hat er gesagt, ich habe gesagt, Musikinstrument wäre schön. Ja, Flügel habe ich. Ich habe Flügel im Angebot. Ich sage, Flügel ist toll. Und dann ist er mit mir in seinen Volvo, also der fuhr schon mal als einziger, glaube ich, damals in Leipzig einen Volvo, bisschen außerhalb der Stadt und da sind wir tatsächlich in so eine alte Scheune und da standen nebeneinander geklappt, hochkant alle möglichen Flügel rum und ich denke, wo sie die wohl her haben, egal, ich gucke mir mal einen an. Und dann habe ich auch einen gefunden, der hatte noch einen ziemlich heilen Resonanzboden und sah noch ganz gut aus. Und habe ich gesagt, den nehme ich. Mhm. Und was brauchst du denn noch? Habe ich gesagt, ja, also alle meine Kollegen, die hier auftreten, Peter Maffay und wie sie alle heißen, die kaufen ja in Meißen dann einen für ihre Gattinnen. Und habe ich gesagt, ja, da besorge ich dir auch noch einen Service. Das hat er dann auch noch gemacht. Auf alle Fälle habe ich meine Ostkohle dann quasi ausgegeben. Und ein halbes Jahr später war aber die Mauer nicht mehr da. Das heißt, es gab die DDR gar nicht mehr. Und ich habe dann gedacht, das Service hatte ich zum Glück mitgenommen gleich. Aber mein Flügel, der war noch immer im Osten. Und ich dachte, naja, okay, Mike, was soll's, egal, du wirst von diesem Flügel nie wieder was hören.
Der steht heute noch in der Scheune.
Aber wie man so denkt, ein Jahr später klingelt es an meiner Tür. Da wohnte ich noch in Quickborn und da sagte eine sächsische Stimme, Guten Tag, ich komme von Deutrans. Und ich sag, wie?
Ja, bring den Flügel.
Wie, Deutrans? Ja, ich bring hier einen Flügel. Und ich denke, ich höre nicht richtig.
Donnerwetter.
So, das heißt, die brachten mir den Flügel. Die Beine waren extra, weil die Flügel werden meist ohne Beine transportiert. Auf alle Fälle sagen, legen Sie den mal in die Garage. Also der legt den in die Garage und die Beine daneben. Danke, das war's, fährt wieder weg. Und ich rufe bei Steinweh an und sage, Leute, ich habe hier einen Flügel in der Garage liegen, den habe ich aus einer Scheune in der DDR gerettet. Könnt ihr mal euren besten Mann vorbeischicken? Und dann kam der an, also so ein alter Meister von Steinweh hier in Hamburg und guckte sich den Flügel an und wurde immer stiller und sagte dann, Herr Krüger, das ist ja ganz was Besonderes. Ich sage, wieso? Ja, der ist ja noch von 1932.
Ach.
Das heißt, den haben zwei Herren, die man auch im Inlay sehen kann, ein Meister mit seinem Gesellen zusammengebaut. Und der hat noch Elfenbeintastatur, was es kaum noch gibt. Und die ist auch fast unbespielt. Der Resonanzboden ist in Ordnung. Ich sage, das klingt doch alles super. Dann nehmen Sie den doch mal mit und überholen Sie den. Er sagt, ja, natürlich die Saiten und so, das muss alles neu und da muss auch innen drin alles überholt werden. Ich sage, ja, dann abholen, mitnehmen. Nein, wir würden Ihnen gerne ein Angebot machen für unser Steinweh-Museum, würden wir den gerne haben.
Donnerwetter.
Und wir würden Ihnen dafür einen neuen Konzertflügel bringen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe den aus einer Scheune in Leipzig gerettet. Sie glauben doch nicht, dass ich den gegen einen neuen Konzertflügel eintausche. Den überholen Sie jetzt schön und dann bringen Sie ihn mir frisch überholt wieder. Das haben die dann auch gemacht, war ein bisschen traurig. Aber der steht oben bei mir jetzt hier vor meinem Büro und klingt hervorragend und ist natürlich ein Einzelstück, das es kaum noch gibt. Da bin ich sehr stolz drauf. Das heißt, Mike muss sagen, das hat sich damals doch ausgezahlt, dass ich dann...
Eine schöne Geschichte. Ich bin einer der wenigen Pianisten, die sich noch für Steinway-Flügel interessieren. Mir hat die Geschichte gut gefallen, wie der Mike letzten Endes die DDR an der Nase rumgeführt hat und also quasi, man sieht, dass man letzten Endes mehr erreicht, wenn man auf eine große Gage verzichtet und dann einen Steinway-Flügel dafür bekommt. Ich habe immer nur im Kaufhaus in Leipzig mir Ruler-Uhren geholt. Das waren solche Taschenuhren oder Orwo-Tonbänder, ORWO, was immer das geheißen haben mag. Ich hatte so ein Tonband und die Tonbänder waren ja in Deutschland ziemlich teuer, aber was heißt in Deutschland, im Westen waren die relativ teuer, im Osten hat das alles weniger gekostet, aber zu einem Steinwehflügel habe ich es nie gebracht, mir hat nie einer einen angeboten.
Siehst du, und wir haben auch nicht 2-1 getauscht, wie dieser wunderschöne Film heißt, in den ihr ruhig gerne gehen könnt, und ich habe den Flügel natürlich auch nicht gegen einen neuen getauscht, das wäre auch wirklich...
Hätte ich gemacht.
Ja, du ja, aber du hast ja auch Flügel studiert. Das einzige.
Ja, ich habe keine Ahnung, aber Steinway, wenn da so ein schöner gelackter Flügel steht, wo Steinway draufsteht, hätte ich natürlich damit angegeben. Aber dass der Johann Sebastian Bach natürlich auf deinem Flügel schon gespielt hat, ist eine andere Story. Da hätte ich nicht mithalten können, aber ich kannte auch niemanden, der Bach persönlich gekannt hat.
Richtig, außer mir.
Außer dir.
Okay. Jetzt geht es ein bisschen den Bach runter und da sind wir auch schon beim Thema, Leute. Wir sind beim Thema Musik und beim Musik, da wisst ihr Bescheid. Ich weiß gar nicht, was bei mir im Moment los ist, weil ein Jubiläum jagt das nächste quasi. Nächstes Jahr ist das große Jubiläum 50 Jahre, mein Gott, Walter. Das ist tatsächlich 50 Jahre her, Leute. Man darf gar nicht drüber nachdenken. Vor 50 Jahren kam mein Gott, Walter raus.
Unglaublich, ja. Da halten nur die Beatles mit.
Und vor 40 Jahren, und deshalb ist es jetzt gerade vor 40 Jahren das Jubiläum, kam Bodo mit dem Bagger. Und da haben natürlich meine Freunde Slizzy und wie sie alle heißen, mit denen ich den YouTube-Kanal zusammen mache, gesagt, Alter, da müssen wir einen Jubiläumsmix.
Eine Jubiläumsfassung, jawohl.
Machen, weil alle machen gerade neue Mix von allen möglichen Songs. Das können wir auch, Leute. Und das habe ich natürlich gemacht. Und mein Jubiläumsmix von Bodo mit dem Bagger erscheint auch am 6.9. auf allen digitalen Plattformen. Und natürlich das neue Video auf meinem YouTube-Kanal. Ihr wisst ja alle, wo ihr das sehen könnt. Und dieser Jubiläumsmix, also im Gegensatz zu Bodo mit dem Bagger, der es natürlich lange Zeit ganz nach oben in die Charts geschafft hat, vor 40 Jahren.
Am 6.9., da werde ich dich auf meinem Instagram-Account feiern.
Oh ja.
Das muss ich mir gleich aufschreiben, dass am 6.9. dein Jubiläumsmix von Bodo mit dem Bagger rauskommt, am 6.9.
Sehr gut. Und wenn Thomas das auch noch bei Instagram feiert, dann wird es dieser Jubiläumsmix natürlich auch in die Charts schaffen heutzutage. Das ist er jetzt noch nicht, deshalb kann ich ihn jetzt für euch kurz anspielen. Also hier kommt der Jubiläumsmix von Bodo mit dem Bagger. Leute, Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben, noch nicht.
Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
Am 6.9. lese ich gerade mein Hörbuch ein von dem neuesten Werk, das ich gerade fertiggestellt habe, nämlich Ungefiltert. Das wird man mir um die Ohren hauen, aber ich sage ja, wir sind immer Menschen, die stetig suchen, sich bemühen. Und es geht nicht darum, dass wir mit irgendetwas unzufrieden sind oder es bejammern, sondern es gibt Dinge, die wir nicht kapieren oder nicht verstehen. Ich verstehe zum Beispiel das Prinzip von Frau Katzenberger nicht, die sagt, ich will mit 40 in den Playboy, aber man wird ja nochmal fragen dürfen. Das ist das große Problem, dass man heute schon Menschen etwas übel nimmt, wenn sie nur Fragen stellen oder erkennbar suchen nach Antworten. Wir sind zwei, die ewig Antworten suchen, aber wir haben ja auch nie im Grunde Fragen gestellt, Mike und ich.
Richtig. Also wir werden natürlich gespannt die Kritiken zu deinem Buch verfolgen, logischerweise. Ich bin jetzt schon gespannt und wir haben jetzt ja einen Podcast. Von daher haben wir ja auch die Möglichkeit, uns zu diesen Kritiken wieder zu äußern. Das ist ja das Schöne, das ist ja ein ewiger Kreislauf heute im Internet.
Das Imperium schlägt zurück, nennen wir das dann.
Wir können immer zurückschlagen.
Ja.
So, Freunde, und jetzt kommen wir endlich zu dem, was Thomas vorhin schon so schön mit einem Cliffhanger angeteasert hat. Wir kommen zu unseren Aposteln, bitte die Fanfare.
Die Supernasen beantworten Fragen ihrer Apostel.
So, Freunde, ich hab's gesagt, wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner von unserem Sylt-Quiz. Und das ist André aus Bielefeld. André hat natürlich, und der ist absolute Wahnsinn, seine Mail ging als erste ein. Und jetzt haltet euch fest, also unser Podcast erscheint immer irgendwann nachts dienstags. Und um 6.35 Uhr, also wo Thomas und ich noch wirklich, also ganz gemütlich,
den Schlaf der Gerechten,
hat der schon die Mail mit der richtigen Antwort geschickt. Und es gab einige Verwirrung. Thomas hat es vorhin schon gesagt, weil Thomas hat mein Toi, Toi, Toi auf die Frage, wie viel Ringe hat der Kampener Leuchtturm auf Sylt, hat Thomas gedeutet, dann wird es wohl 3 Ringe geben.
Es war eine reine Deutung, die war nicht von irgendwelchem Wissen angekränkelt, sondern es war nur ein Versuch einer Deutung. Aber wie ich sehe, hat André die Sache ja richtig gelöst, indem er geschrieben hat, entweder ihr meint die 3 Ringe, weiß, schwarz, weiß, oder nur den einen schwarzen Ring? Grüße aus Bielefeld, André Busse.
Ja, André, du hast gewonnen. Und zwar richtig ist natürlich ein Ring, nämlich nur der schwarze. Der Leuchtturm ist weiß und hat einen schwarzen Ring. Und das hast du natürlich richtig geantwortet. Und Dirk, der Besitzer vom Rungholt, der freut sich schon auf dich. Dem haben wir das alles schon mitgeteilt. RTL wird sich bei dir melden und alles Weitere in die Wege leiten. Das heißt, du hast zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Rungholt auf Sylt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Klingt ja richtig professionell, was wir hier so treiben.
Unglaublich, oder?
Bisher hast alle Preise du gesponsert. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch beitragen kann zu dem Ganzen. Beim nächsten Mal gibt es einen Gewinn, den ich in irgendeiner Form ins Netz stelle. Ich muss mir nur noch überlegen.
Ja, zum Beispiel würde sich ja ein von dir signiertes Buch würde sich ja anbieten.
Na, das kann ich von vornherein schon mal versprechen. Das ist das Mindeste. Ich habe gerade gesehen, dass das Buch 296 Seiten hat, dass ich so viel geschrieben habe. Das kommt mir ganz spanisch vor.
Groß gedruckt.
Groß gedruckt, ja. Ich habe auch ganz langsam geschrieben, weil ich weiß, dass meine Follower nur ganz langsam lesen können.
Ja, du kannst dir dann so eine Quizfrage stellen. Was steht auf Seite 84? Weil, ach nee, das ist ja Quatsch, weil da müsste der die richtige Antwort das Buch ja schon haben. Das ist ja doof.
Ja.
Nein, da musst du dir was anderes ausdenken.
Ich überlege mir was.
Ja.
Ich habe ja zwei Wochen Zeit.
Meine Frau, wissen Sie, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist immer weg und kommt nie an.
Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es ihnen?
Das ist die Frage. That is the question.
Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at.
Aber nicht nur André hat uns geschrieben, sondern auch Jenny zum Beispiel. Willst du mal Jenny vorlesen?
Mach ich doch glatt. Jenny schreibt nämlich: Guten Morgen, Thomas und Mike. Guten Morgen, unsere Apostel sind alles Frühaufsteher, merke ich gerade.
Ja.
Ich bin gerade in Sachsen den Malerweg am Bestreiten und unendlich dankbar dafür, dass ich währenddessen euren Podcast hören darf. So werden die Qualen in den Beinen ein wenig erträglicher. Auch mit jungen 29 Jahren darf man ein Fan von euch sein. Man darf sogar Fan von uns sein, wenn man nur 22 ist oder 21 oder auch unter 20. Aber es sind natürlich junge Menschen heute auch noch beim Wandern unterwegs, die sich dabei unseren Podcast anhören. Das ist natürlich eine löbliche Angelegenheit. Meine Frage an euch, was mich interessieren würde, was ist eure liebste Kindheitserinnerung? Eure Apostelin Jenny. Jenny. Was ist deine liebste Kindheitserinnerung? Wie weit geht deine Erinnerung zurück? Es gibt ja Menschen, die können sich an Dinge erinnern, die sind passiert, als sie 2, 3 Jahre alt waren. Bei meiner Erinnerung geht nicht so weit zurück.
Nee, meine auch nicht.
Mhm.
Also ich habe mit 8, glaube ich, oder mit 9, war mein Vater, der war viel auf Dienstreisen und der war in Italien und hat mir tatsächlich ein Kinder, in Anführungsstrichen, Kinder fahren ja noch nicht diese großen Fahrräder, der hat mir ein Kinderrennrad aus Italien mitgebracht, ein rotes.
Mhm.
Und mit dem bin ich dann wie verrückt bei uns durch die Gegend gedüst. Das hatte den großen Nachteil für meine Eltern, dass die immer gesagt haben, wenn die Straßenlaternen angehen, dann musst du wieder da sein. Darum habe ich mich aber nicht gekümmert, weil wenn die Laternen angingen, war ich so weit weg von zu Hause mit meinem Rennrad, dass ich von da mindestens immer eine Stunde brauchte, um überhaupt wieder nach Hause zu finden. Zum Glück hatte das Rad aber auch eine Lampe.
Und das war natürlich für dich ein Freibrief. Ich war mit dem Rennrad unterwegs. Ich hatte als Kind, wenn wir schon von Rädern reden, es gab ja keine Mountainbikes, es gab auch keine, die in irgendeiner Form irgendeinen Antrieb hatten, aber ich hatte schon ein ganz besonderes Modell, das war halb Roller, halb Fahrrad und damit bin ich mal verschwunden, da hat mich die Polizei gesucht, aber ich war nur bei Tante Tilla, die mir das Fahren auf einem richtigen Fahrrad beigebracht hat. Aber dieses, ich erinnere mich noch genau an dieses Teil, das war eine Mischung aus Roller und Fahrrad und man konnte sowohl radeln als auch Roller fahren damit. Das ist eine meiner frühen Kindheitserinnerungen.
Siehst du, Jenny, beide Kindheitserinnerungen haben mit fahrbaren Untersätzen zu tun bei Thomas und mir.
Ja.
Das ist allerdings reiner Zufall. Ich muss immer sagen, Leute, die Apostel schreiben uns natürlich unglaublich viel Positives. Also wir werden sehr, sehr gelobt. Vielen Dank dafür. Aber es gibt auch Kritik und da schreibt uns John zum Beispiel: Und das fängt gleich richtig hart an, werde den Podcast nicht mehr hören.
Das ist ganz bitter.
Gottschalk hat mich auf Insta eingeschränkt, weil ich eine Kritik geäußert habe, die war sachlich und wie immer freundlich. Und Mike redet mit komischen Leuten auf YouTube. Habe das Gefühl, dass die beiden gerne meckern, dass sie nicht mehr ihre Meinung äußern können. Aber warum darf ich dann nicht selbst meine Meinung sagen? Euer Ex-Apostel, trotzdem danke für den Podcast. Du hast John auf Insta eingeschränkt.
Ich weiß gar nicht, wie man jemanden einschränkt. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich Insta habe ich die Hilfe eines freundlichen Menschen aus der Schweiz. Der heißt Roman von Arx. Und der hilft mir, dass ich dort, ich könnte diese Filme gar nicht zusammenschneiden, dass ich dort eine vernünftige Erscheinungsform finde. Und ich bin derjenige, der natürlich immer alles zur Kenntnis nimmt, ob positiv oder negativ, mich über das Positive freue und über das Negative nicht ärgere, aber er hält mir gewisse Dinge vom Leibe. Kann auch sein, dass er damit dem John auf die Füße getreten ist, den er eingeschränkt hat. Ich weiß gar nicht, was eingeschränkt ist. Weißt du, was eingeschränkt ist? Ich weiß nur, dass man jemand canceln kann.
Nein, ich bin ja nicht bei Instagram. Ich kann gar keinen einschränken. Aber er sagt ja, ich unterhalte mich mit merkwürdigen Leuten auf YouTube. Damit meint er bestimmt Julian Reichelt, dem ich ein Interview gegeben habe zu meinem Plastikdeckel-Nippel-Song in seiner Nachrichtensendung. Das habe ich natürlich deshalb gemacht. Erstens, weil ich mit seinem Vater schon seit ewiger Zeit befreundet bin und der ein alter Golfkumpel von mir ist.
Ist nicht der alte Achim Reichelt, der heißt ja Achim Reichelt, der war bei den Rattles mal.
Ja, der heißt Achim Reichelt und war bei den Rattles und ist ein begnadeter Golfspieler. Nein, der hat aber einen ganz tollen Golfblog, das lohnt sich auch mal, den sich anzuhören, vom Vater von Julian, das ist der Heiner Reichelt. Der hat einen tollen Golfblog, also für alle Golfer, schon wieder sind wir beim Thema. Und deshalb habe ich mich mit dem unterhalten, dem einen hat es gefallen, dem anderen nicht, John anscheinend nicht, aber zum Schluss, Leute, muss natürlich ein positiver Apostelbrief kommen, sonst gehen wir so negativ jetzt in die nächsten 14 Tage. Haben wir noch was Positives, Thomas?
Und negativ ist das, was wir nicht sind. Ich würde noch einmal ein bisschen den Ausflug zu den Apostelnamen, der André, der ja in Wirklichkeit wahrscheinlich Andreas heißt. Es gab ja sogar einen Apostel, der Andreas hieß, wohingegen es keinen Apostel gab, der Marvin hieß. Hochwürdige Supernasen, ich schreibe euch als einer eurer Apostel seit dem ersten Tag der Vorsehung aus dem ersten Buche der Nasen, geboren und beseelt durch euer Gnaden und Schaffen 1984 Anno Nasimi. Ihr seid gebenedeit unter den Nasen in Ewigkeit, Amen, euer Jürgen Marvin. Das ist nichts anderes als eine kleine Apostelgeschichte. Der will gar nichts wissen. Er hat sich nur vor uns in den Staub geworfen, was ich in Ordnung finde. Das klingt ja wie ein Gebet, steigt das zum Himmel, gell?
Ja, das war aber nicht euer Jürgen Marvin, sondern euer Jünger Marvin, hat er auch noch netterweise zum Schluss geschrieben.
Habe ich Jürgen geschrieben, euer Jünger Marvin?
Euer Jünger Marvin.
Habe ich mich verlesen. Unser Jünger Marvin.
Marvin, du hast uns wieder aufgebaut. Du hast uns die nächsten 14 Tage gerettet mit deiner netten Mail. Wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts. Wir verquatschen uns immer. Die Zeit rennt ja unglaublich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sende liebe Grüße nach Baden-Baden, auch an Carina natürlich.
Das ist sehr nett von dir, Mike. Ich sende schöne Grüße nach Hamburg. Möge euch die Sturmflut verschonen und schöne Grüße an Birgit.
Alles klar. Okay, Leute, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Dann sind wir auch wieder auf Sendung und wir haben ja ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, was wir dann erzählen. Aber ihr könnt sicher sein, es ist gut genug zum Wandern und es ist gut genug, um sich dabei zu entspannen von dem Stress dieser Welt, die sie für alle bereithält.
Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.